Ich möchte, und es ist mir so, so wichtig, mir geht es nicht um Effekthascherei, mir geht es nicht um Klicks, mir geht es in allererster Linie um die Frage, was hat Israel mit meinem persönlichen geistlichen Leben zu tun? Und ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein in meine persönlichen Erfahrungen. Als ich mich vor gut 20 Jahren in einer großen charismatischen Gemeinde bekehrt hatte oder für Jesus entschieden hatte, da war das Thema Israel ganz groß. Die Israel-Flagge, die wehte vor dem Haus, weil sie sich vor Israel bekennen wollten. Fand ich zum einen aus der Innenperspektive richtig gut. Aus der Außenperspektive, Leute kamen vorbei und fragten sich, hä? Wir hatten dort geheiratet, ein Kollege fragt mich, warum hängt da die Israel-Flagge draußen? Ja, da kommst du in Erklärungsnot. Ja, so. Es hatte oft inhaltlich so diesen schwärmerischen und theologisch unreflektierten Charakter. Und so geht mir das oft, ja, und es hat es mir schwer gemacht, da einen richtigen Zugang zu finden. Also wenn du zum Beispiel hörst, hey, da unterhalten sich zwei Männer über ihre Ehe und der eine sagt, du pass mal auf, meine Ehe funktioniert nicht richtig. Der andere sagt, ist ja klar, warum deine Ehe nicht richtig funktioniert, weil du segnest Israel zu wenig. So, da bin ich so für gewöhnlich mal raus aus dem Thema. Ja, weißt du, ist einfach unreflektiert. Oder jemand sagt dir, du pass mal auf, wenn du Israel nicht von Herzen über alles liebst, liebst du Jesus nicht. Also doch, ich liebe Jesus volle Pulle, aber eure Themen, die sind mir ein bisschen schwer. Versteht ihr, diesen schwärmerischen Charakter, theologisch irgendwo auch unreflektiert, und mir sagt jemand zum anderen, der Römerbrief, der ist nur geschrieben wegen Kapitel 9 bis 11, dem Thema Israel. Dann sage ich, nee, da gibt es noch andere Themen. Also könnt ihr es ein bisschen einordnen. Das hat es für mich immer ein bisschen schwer gemacht. Und auf der anderen Seite, ich habe es schon gesagt, es gibt immer so die Israel-Nerds. Da ist alles, die kennen jedes Fest und jeden Brauch und waren auch schon 300 Mal in Israel. Und auf der anderen Seite siehst du aber auch in Gemeinden total viel Gleichgültigkeit gegenüber diesem Thema. Stimmt das? Keiner will irgendwas wissen über das Thema. Ist uns eigentlich völlig egal. Und ich frage mich, sag mal, wo sind eigentlich die, die da ganz normal unterwegs sind? Und mein Ziel ist es, dass wir die Gemeinde werden, die so einigermaßen normal unterwegs sind. Im Jahr 2012 waren meine Frau und ich in Israel für 6 Wochen. Seht die Bilder. Ich war schockiert, als ich mich gesehen hatte. Menschen verändern sich. Ich dachte aber auch, jetzt nicht unbedingt zum Nachteil. Spaß. Und wir waren 6 Wochen in einem Heim für Holocaust-Überlebende. Wir haben Auschwitz-Überlebende getroffen und es war schon eine unglaublich tolle Erfahrung. Wir haben dort mit Menschen gesprochen, mit einer deutschen Familie, die Kinder sind dort aufgewachsen, die dich wirklich in dieses Thema so richtig mit reinnehmen. Viel gesprochen und es hat mir persönlich die Augen geöffnet, was da wirklich auch politisch los ist. Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, sag mal, das soll das heilige Land sein. Ich meine, war schon jemand in Tel Aviv? Da ist gar nichts heilig. Ja, das ist eine queere Hochburg, ich glaube auf Platz Nummer 2. Ja, und die Frage war für mich, wenn 70% der Juden säkular leben, Jesus, hey, da hast du aber ganz schön noch was zu tun. Ja, und da kommen Fragen über Fragen auf. Und wie gesagt, ich frage, warum diese Frage, diese Serie? Ich glaube, dass wir in der Beziehung Gottes zu Israel so viel für unser eigenes geistliches Leben lernen können. Und das ist ein emotionales Thema. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt schreiben wir Situationen oder andere Menschen ab? Vielleicht uns selbst. Zu welchem Zeitpunkt schreibst du dich ab und sagst, ich habe es verbockt, ich resigniere innerlich, es gibt keine Perspektive mehr. Welche Katastrophe muss hereinbrechen, damit wir fragen, wo ist eigentlich Gott? Warum, Gott, hast du mit uns Schluss gemacht? Und der Titel dieser Predigt lautet, hat Gott Schluss gemacht mit Israel? Und ich glaube, dass es Menschen gibt, möchte euch ein paar Gründe nennen, warum dieser Gedanke zum einen tatsächlich auch Berechtigung hat innerhalb der Kirchengeschichte. Und wir schauen uns die Geschichte ein bisschen an. Schaut mal, am 7. Oktober diesen Jahres, da muss ich euch nicht viel erklären, wir haben es alle mitbekommen, kam aus dem Gazastreifen die Hamas und verübte dieses Pogrom. In Deutschland und ein paar anderen Staaten gab es tatsächlich auch Erschütterung, solidarische Bekundungen. Und du dachtest eigentlich, weltweit müsste doch jetzt eine Welle der Solidarität auf Israel rollen. Aber du hast festgestellt, dass es genau das Gegenteil ist. Ja, antisemitische Hetze hat ab diesem Zeitpunkt zugenommen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Dagestan, schon mal gehört? Ein kleiner Staat im Kaukasus, da haben Muslime Rollfelder gestürmt, weil ein israelisches Flugzeug, Insassen waren Juden, sie wollten sie angreifen, attackieren. Und du denkst dir, was? Wir sehen das in den Bildern und ich habe euch gleich gerade mal so ein bisschen was mitgebracht. Können wir die Bilder mal durchlaufen lassen. Ne? Gaza ist umstellt, Lager in der Grenze zum Libanon spitzt sich zu. Weiter geht's, weiteres Bild. Raketen aus allen Richtungen. Weiter. Hier, das fand ich super interessant. Serge Glasfeld, Nahostkonflikt bringt uns zurück in die Shoah. Weiter. Jüdische Organisationen, schockierender Anstieg von Antisemitismus. Schaut mal auf das Datum. Nicht irgendwann mal vor 3 Jahren. Nächstes Bild. Seit Hamas-Angriff 719 antisemitische Vorfälle in Frankreich. 27.10. Weiter. Feuer- und Hakenkreuze in Österreich auf jüdischem Friedhof am 1.11. Weiter. 400% Anstieg antisemitischer Vorfälle an Hochschulen. 31.10. Wo? In Großbritannien. Nicht in Jerusalem. Nicht im Gazastreifen. Hier. Und du liest das alles und du kennst die Geschichte Israels und du fragst dich wirklich, hey Gott, wo bist du da drin, oder? Gott, hey, hat dein Volk nicht schon genug gelitten? Die Frage stelle ich mir und manchmal ist es doch naheliegend zu fragen, hat Gott eigentlich Schluss gemacht? Und das ist für mich deswegen so ein emotionales Thema, weil wir Menschen kennen, auch hier in unserer Gemeinde haben, die durch richtig, richtig taffe, harte Zeiten gehen und sie vielleicht fragen, wo ist denn eigentlich Gott? Und ich möchte mal ein bisschen reinnehmen in die Geschichte. Wir sehen im Jahr 66 bis 74 nach Christus tobte der erste jüdische Krieg. Schon mal gehört? So, Jesus war gestorben, die Gemeinden waren gegründet und jetzt liegt der Tempel in Schutt und Asche. Jerusalem ist zerstört. Die Ursache gegen den Aufstand war folgender. Es gab Spannungen in dieser Zeit, große Spannungen, die Messias-Erwartungen waren ganz groß und da gab es die Gruppen der Zeloten, das war eine Terrororganisation, wenn du so willst, und die wollten für die Befreiung Israels kämpfen und die hatten einen mächtigen Auftrieb. Und die Römer, die bedienten sich am Tempelschatz, das war für die Juden ein No-Go. Was haben die gemacht? Okay, wenn ihr euch am Tempelschatz bedient, dann werden wir das tägliche Opfer, den Tribut nicht mehr zollen. Wir werden das tägliche Opfer nicht mehr in eure römischen Kassen tun. Und das wertete Rom als einen großen Aufstand. Ja? Und die schickten aus Rom 60.000 Soldaten und machten alles platt. Krasse Geschichte. Es gibt Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, der sagte, die Angriffswut der hereinbrechenden Legionen war weder durch Ermahnungen noch durch Drohungen aufzuhalten. Der Oberbefehl führte bei allen jetzt die Wut. In großer Menge häufen sich die Toten um den Brandopferaltar. Blut floss in Strömen von den Stufen des Altares, gefolgt von den hinabgleitenden Leibern der weiter oberhalb Getöteten. Wow. Josephus schrieb weiter, wir rechnen mit ungefähr 1 Million Toten im ersten jüdischen Krieg. Jesus prophezeite kurze Zeit vorher über Jerusalem und er sagte, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Jesus sagt es ihnen auf den Kopf hinzu. Und er sagt, wisst ihr was? Es ging mir immer um die Qualität eures Glaubens. Es ging mir immer um die tiefe Herzensbeziehung zu euch. Ich wollte euch immer sammeln. Aber nicht nur genug, es gab auch den Bar Kochba-Aufstand. Das war der zweite jüdische Krieg, 132 bis 135 nach Christus. Und Bar Kochba wurde so lange Zeit von den Juden als der Messias gehandelt. Da stand einer auf, der war eloquent, der konnte die Massen anziehen. Der hatte auch das richtige Mindset, nicht so wie Jesus. Der wollte dieses politische Reich tatsächlich wieder aufrichten. Ne? Und dann führte er Israel in diesen zweiten jüdischen Krieg und damit in den Untergang. Und Cassius Dio, der sagte, das war auch ein Geschichtsschreiber, der sprach von 580.000 toten Juden. Wenn du schon mal in Israel warst, in Masada, wer war das schon mal? Da hatte Herodes auf diesem Hochplateau, 400 Meter hoch, hatte sein Areal gebaut, seine Königspalast. Und dahin flüchteten sich dann die Letzten des Bar Kochba-Aufstandes. Die Römer besiedelten das unten am Plateau. Da siehst du heute noch die Grundmauern dieser römischen Belagerungsheere, ja, von oben. Und das Krasse war, dass die Römer an dieses 400 hohe Meter hohe Bergplateau eine Rampe bauten. Zuerst mit Römern. Was machten die oben? Die schmissen Steine. Das dürfen wir nicht machen, lass doch die Juden bauen. Jetzt bauten die, wenn du das siehst, google das gerne mal, eine Wahnsinnsrampe, dass die dort hochkamen, die Römer. Und irgendwann hatten sie es geschafft und die jüdische Das jüdische Lager beging an diesem Tag Massensuizid. Und heutzutage, oder beziehungsweise bis vor ein paar Jahren, wurden dort noch jüdische Soldaten vereidigt unter dem Motto, so etwas wie im Holocaust oder damals dort, Bar Kochba, passiert uns nie wieder. Never ever. Weißt du, was passierte? Rom macht jetzt ganze Sache. Kein Jude mehr in Jerusalem, wir schmeißen alle raus. Betritt ein Jude nochmal Jerusalem, wir töten ihn. Wir nennen Israel in Syria Palästina um, das ist sozusagen das Philisterland. Und Jerusalem nennen wir um in Aelia Capitolina, benannt nach dem römischen Kaiser Hadrian und dem römischen Gott Jupiter. Die bauten dort eine Säule, dem Jupiter. Es gab nichts mehr, die Juden waren verstreut in der Diaspora. Und das muss man vorstellen, erst im 20. Jahrhundert kommt Israel oder das jüdische Volk wieder zurück. Nach 135. Alles Jüdische wird ausgemerzt. Muss man vorstellen. Und dann entsteht in der Folgezeit die Mishnah und die Torah, darauf gehe ich später ein oder im Laufe der Serie. Aber ich möchte euch sagen, das ist ein tragisches Ende, oder? Alles ist platt. Es gibt keinen Tempel mehr, keine Anbetung mehr. Und dann hast du doch eigentlich allen Grund zu sagen, ich glaube, Gott hat Schluss gemacht. Gott hat Schluss gemacht mit Israel. Und wie bereits erwähnt, betrachten wir dieses Thema immer unter der Fragestellung, was hat das Thema Israel mit meinem persönlichen Glauben zu tun? Wie oft siehst du Fälle, Ehen, Situationen auf der Arbeit, hörst von Menschen, von Krankheit und sagst, ich glaube, Gott hat Schluss gemacht. Wie oft schreiben wir Dinge ab? Und wenn du in die Geschichte Israels schaust, dann siehst du, alles beginnt mit dem Bund Abrahams, dann mit Israels Erwählung, die Gefangenschaft in Ägypten, die Befreiung, die Wüstenwanderung, viele Umwege. Hört sich so nach mir an. Der Sinai-Bund, das verheißte Land, der Kampf um das verheißte Land, hört sich irgendwie auch so schrecklich nach mir an. In all dem immer wieder die großen Brüche, die Untreue Israels, der Götzendienst, das Anbeten von fremden Göttern, der Schmerz Gottes über die Untreue und dann aber auch immer wieder das Erbarmen Gottes, die Androhung von Gericht. Und du siehst, dass Israel irgendwann nach Babylon verschleppt wird. Und weißt du, 400 Jahre davor schickte Gott Propheten. 400 Jahre. Und die Propheten stehen auf und sagen, besuch eine Kleingruppe, Mann. Es geht um die Qualität deines geistlichen Lebens. Mann, schau mal dein Herz an, wie du zu Jesus stehst. So wird es eng für dich. Und sie predigten und predigten und predigten und sie holten oder versuchten die Leute von ihren fremden Göttern, von den Dingen, die so unendlich wichtig sind, zurückzuholen an Gottes Herz. Aber weißt du, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe? Und es hat mir so AT in dem Fach Altes Testament das erste Mal die Augen geöffnet. Hey, für Gott gibt es ein zu spät. Schon mal gehört? Bei Gott gibt es ein zu spät. Gott schickt dir 400 Jahre Propheten. Er sagt dir, mach ganze Sache. Du hast Berufung, du hast Talente. Warum verschleuderst du sie überall? Und ich habe nicht das Recht zu sagen, dass die neutestamentliche Gemeinde davon nicht befreit ist. Für Gott gibt es ein zu spät. Und dann kommt die Verschleppung nach Babylon. Und was ich von Israel lernen kann, ein zweites, wie auch immer meine Situation heute Morgen aussieht, ich habe nicht das Recht, aus meiner Situation eine Theologie zu formen, die eher der Resignation als der Hoffnung gleicht. Darf ich das mal wiederholen, weil das wichtig ist? So viele Menschen heutzutage formen eine Theologie aus ihrem Gusto, nach ihrem Geschmack. So fühle ich mich gerade und wie ich mich gerade fühle, so ist Gott. Und so viele Menschen haben aus ihren Situationen, weil sie schwer waren, ihren Glauben an dem Altar der Vernunft geopfert. Deswegen geht mir das Thema Israel so nah. Ja, wir können sagen, da liegt alles in Schutt und Asche. Gott hat Schluss gemacht. Wie oft machen wir das mit uns selbst, wenn wir so reden? Und dann geschieht etwas, und ich nehme euch damit rein, weil wir ein bisschen seriös arbeiten wollen. Im Laufe der Zeit kam die sogenannte Ersatztheologie oder Superzessionismus oder Substitutionstheologie. Könnt ihr alles vergessen, wir bleiben Ersatztheologie, okay? Und die Theologie ruht auf zwei grundlegenden Überzeugungen. Das erste ist, das Volk Israel hat, aus welchen Gründen auch immer, seine Rolle als Volk Gottes abgeschlossen und verloren und wird außerhalb der Gemeinde auch nie mehr eine einzigartige Aufgabe und Funktion einnehmen. Ja, offizielles Statement. Der zweite Punkt dieser Ersatztheologie ist, die Gemeinde ist das wahre Volk Gottes, sie ist das eigentliche Volk Gottes und hat Israel für immer abgelöst und ersetzt. Leute, das steckt in so vielen Köpfen drin. Ja, auch viele Jahre lang in meinem Kopf. Hey, die Gemeinde, les mal das Neue Testament, was das Neue Testament Herausragendes über die Gemeinde sagt. Aber was ist mit Israel? Und dann schaust du die Kirchenväter an. Justinus, Origenes, Augustinus. Die lernten alle, ja genau, die Gemeinde hat Israel ersetzt. Israel kommt noch zur Rettung, ja. Aber auch ein Staat Israels, ja, ein physischen Staat, daran ist nicht zu denken. Die kommen am Ende so gerade so durch, ja, so es lang gerade so, aber die Kirche ist die maßgebliche Größe. Und dann schau mal, die Leute waren ja damals nicht so gebildet, ja. Was hat man in großen Kirchen gemacht, in großen Kathedralen? Man hat Bilder gemalt, dass die Leute sehen, wo die Ekklesia und wo die Synagoga steht. Also für alle, die nicht wissen, was Ekklesia heißt, ist die Gemeinde. Und die Synagoga ist die Synagoge, steht sozusagen für Israel. Und dann siehst du diese Bilder. Schau mal, auf der linken Seite wird Jesus mit dieser Lanze in die Seite gestochen. Und da steht die Ekklesia mit der Krone und die hebt sozusagen den Abendmahlskelch lachend, empfangend, das Blut Jesu, ja. Auf der rechten Seite siehst du abgewandt die Synagoga mit einem Tuch verbunden, also die Augen waren, sie konnte nicht sehen. Und so wurden die Leute über Jahrhunderte, über Jahrtausende gelehrt, dass die Synagoge abgewandt ist vor Gott, weil sie blind ist, weil sie verstoßen ist und das Heil hat nur die Ekklesia empfangen. Okay, noch ein Bild, ein weiteres Bild. So sieht es da. Links haben wir natürlich, ihr werdet es ahnen, die Ekklesia und zur rechten Seite haben wir die Synagoge und wir sehen auch, dass die Tora, die Schriftrolle, gebrochen ist. Wo der Bund eigentlich mit Israel doch festgemacht ist, der ist gebrochen. So, und so waren die Leute natürlich geprägt und das war in den Köpfen und den Herzen der Menschen. Hättest du zur damaligen Zeit gefragt, hat Gott Schluss gemacht mit Israel? Was wäre die Antwort gewesen? Na klar hat Gott Schluss gemacht. Wir sind jetzt dran. Und in der ganzen Geschichte erlebt das Volk Gottes Ausgrenzung, Verfolgung, Vertreibung. So oft musste Israel auf Arte, gibt es zum Thema Antisemitismus, eine hervorragende Doku-Reihe, eine vierteilige. Du siehst, wie oft Israel als Sündenbock herhalten muss. Als Opfer von abstrusen Verschwörungstheorien. Siehe Holocaust. Und all das mündete dann in dem großen, schrecklichen Kapitel des Naziregimes und des Holocausts. Und dann siehst du, am 14. Mai 1948 die Staatsgründung. Und weißt du, was in der Folgezeit passiert ist? In großen Kirchen, man hat umgedacht. Weil man dachte, wenn die noch Hoffnung haben, wenn die noch Perspektive haben, wenn es tatsächlich kommt, dass dieses Volk sich jetzt gründet, da muss Gott mit drin sein. Und seit dieser Zeit merkst du auch, also seit dieser Aliyah, der Rückführung der Juden in das verheißene Land, gibt es auch in der Theologie und in großen Universitäten ein Umdenken, nicht bei allen. Und trotzdem können wir es nicht mehr ganz vom Tisch wischen. Und jetzt zum Schluss kommt meine Frage an euch. Was machen wir jetzt damit? Ein bisschen Geschichtsunterricht gehabt. Aber wie stehen wir zu Israel? Und ich behaupte, Gott ruft mich persönlich und ruft uns als Gemeinde an die Seite Israels. Mein erster Punkt, schau es dir mal an, Gottes Erwählung geschieht immer aus Gnade. Immer aus Gnade. Ich kann nicht behaupten, dass ich die große Nummer bin. Zwei Texte. Wir lesen, denn ihr seid ein heiliges Volk, sagt Gott zu Israel, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Die fünf stand auf der rechten Seite, fünftes Buch Mose. Ich finde es so großartig. Es geht nicht darum, dass die große tolle Nummer sind, dass die immer treu waren, dass die immer beständig waren in ihrem Glauben, dass die nie falsche Götter angebetet haben, dass die nie Fehler gemacht haben. Und vielleicht ist es, das hörst du oftmals, ja, aber Israel macht doch auch Fehler, ja, aber Israel, guckt dir mal die politische Lage an, ja, aber Israel und so weiter. Gott ist nicht treu, weil die so gut drauf sind. Gott ist denen gegenüber treu, weil er seine Versprechen einhält. Kann man was für sich lernen? Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Schaut mal. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Nee, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Hey, was für Israel gilt, gilt für dich und gilt für uns. Mein zweiter Punkt, Gottes Treue ist ungebrochen und darüber wird es nächste Woche gehen. Wir schauen uns die Verheißungen aus dem Alten Testament an und fragen uns, ist es wirklich so, wie es die Ersatztheologie lehrt, dass Jesus alle Verheißungen sozusagen für sich in Anspruch nimmt und dass es darüber hinaus nichts mehr gibt? Schaut mal, Jeremia 31, kleine Hausaufgabe von mir. Jeremia 30 und 31, wunderbare Kapitel. Da heißt es, ist nicht Ephraim, das ist auch ein Name für Israel, mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Herr, wenn Gott über Israel denkt, dann denkt er über sein liebes Kind nach, über seinen treuen Sohn. Und wenn ich gerade in dieser Zeit jeden Tag für Israel bete, dann erinnere ich Gott immer wieder drin, du hast es gesagt, es ist dein Sohn, es ist dein liebes Kind. Und wenn ich schon auf meine Kinder so aufpasse, dann passt du auf deinen Sohn auf, passt du auf dein liebes Kind auf. Der dritte Punkt ist, Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und ich möchte dich aus der Zuschauerrolle rausrufen. Vielleicht bist du da und schaust jeden Tag die Tagesschau wie ich und bist total informiert, wie weit die Truppen jetzt im Gazastreifen sind und was das alles zu tun hat und wer sich da alles mit einschaltet, ist ja auch gut hinzuschauen. Aber wir vergessen so oft, dass wir nicht Zuschauer in dieser Situation sind, sondern dass wir Leute sind, die an die Seite Israels gerufen werden. Und was Gott hier sagt, er spricht es ja nicht zu Israel, er sagt es zu Außenstehenden, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Darf ich dir was sagen? Du bist nicht dazu beauftragt zu sagen, ja, aber Israel, 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 die haben auch Fehler gemacht, die haben auch Fehler gemacht. Gott kümmert sich um sein Volk und Gott kümmert sich um die Strafe. Amen. Du bist nicht der Richter über Israel. Amen. Sondern du bist beauftragt, für Israel zu beten. Weil schau mal, Matthäus 25, und ich liebe es, wenn der Heilige Geist einen in der Predigtvorbereitung leitet. Der sagt ganz zum Schluss im Gericht, Jesus, darauf wird er ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und natürlich gilt es nicht nur für Israel, es gilt für alle. Aber vielleicht denkst du, Gott hat Schluss gemacht mit Israel. Schau dir diese gering geachteten an. Unser Auftrag ist es, für diese gering geachteten einzustehen. Und ich komme zum Schluss. Und jetzt wird es persönlich. Mein letzter Punkt heute Morgen. Ein kleiner Funke Hoffnung reicht. Er reicht für Israel und er reicht auch für dich. Und nach dem Bar Kochba-Aufstand, als Jerusalem in Schutt und Asche lag, als sie nicht mehr Jerusalem und nicht mehr Israel hießen und die Juden nicht mehr an dem Platz waren, wo sie eigentlich hingehört hatten, sie waren verstreut in aller Welt, trugen den Schmerz in sich, da gab es eine kleine Gruppe. Ich bin davon überzeugt, nicht viele, aber eine kleine Gruppe, die anfing, Hoffnung zu schöpfen. So ein kleines bisschen was. Und an jedem Sederabend, das ist der Abend vor dem Pessachfest, riefen sie sich zu. Nächstes Jahr in Jerusalem. Das berührt mich. Nächstes Jahr in Jerusalem. Du bist ewig weit weg. Du hast keine Perspektive, du hast keine Hoffnung. Du fragst dich, wer, wie, durch was, wer soll es zahlen, wer soll es machen? Wir sind ewig weit weg. Aber sie riefen sich über 1800 Jahre zu. Nächstes Jahr in Jerusalem. Das bewegt mich. Und vielleicht kannst du diesen kleinen Funken Hoffnung auch für deine Situation mitnehmen. Vielleicht hast du vor dem inneren Auge eine Situation, die für dich unlösbar ist. Und du weißt nicht, wie Gott da eingreifen kann. Vielleicht hast du gesagt, Gott hat in diesem Bereich meines Lebens Schluss gemacht. Und ich lade dich ein, es nicht menschlich zu tun, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes an diesem Morgen dass du leise in diese Situation sprichst. Nächstes Jahr in Jerusalem. Weil ich glaube, dass diese kleine Funke Hoffnung reicht. Ein kleiner Funke, in dem Gott was tun kann. Die besannen sich damals im Jahr 135 in der Diaspora auf die Schrift und haben sich gefragt, hat Gott nicht gesagt? Hat Gott nicht durch die Propheten gesprochen? Er hat es. Gott hat durch die Propheten gesprochen. Und Gott spricht auch heute durch Propheten. Und wir nehmen diese Wörter zu Herzen und sprich es in deine Situation. Nächstes Jahr in Jerusalem. Es geht nicht darum, ob du einen Grund dafür findest. Es geht darum, dass du es im Geist tust, dass du es im Übernatürlichen tust, dass du es in die unsichtbare Welt rufst, in deine Situation. Nächstes Jahr in Jerusalem. Jesus, ich danke dir, dass du nicht fertig bist mit deinem Volk, sondern dass wir in dieser Zeit sehen, auch in dieser harten Zeit, in dieser schweren Zeit, dass deine Pläne aufgehen. Und wir wollen nicht fragen, warum. Und wir wissen, dass wir nicht als Richter Israels, als Reporter gegenüber Israel auftreten, sondern als diejenigen, die in den Riss treten. Und wir wollen dein Volk trösten. Und wir beten für Israel, wir beten, Herr, dass du dich erbarmst über deinem Knecht, über deinem Sohn, über deinem lieben Kind. Herr, dass du Offenbarung in deinem Volk schenkst, in diesen Stunden des Schmerzes, in diesen Stunden der Angst. Da, Herr Jesus, wo du dein Volk siehst, da begegne ihn bitte als dein Messias. Komm in Hoffnung und Gerechtigkeit. Herr Jesus, wir segnen und legen deinen Segen, deinen Schutz auf dein Volk, Herr Jesus. Wir segnen die Situation im Gazastreifen. Wir wollen auch alle Palästinenser von Herzen segnen, Jesus. Wir beten, offenbar dich auch ihnen, Herr. Am Ende brauchen wir dich. Am Ende sind wir nicht die Schiedsrichter zwischen zwei Parteien. Am Ende wissen wir, ich brauche dich in meinem Leben und beide Parteien brauchen dich, Jesus. Komm und verherrliche dich. Komm in Kraft. Wir rufen den Namen Jesu aus über deinem Volk. Und wir sprechen es zu unserem Herzen. Nächstes Jahr in Jerusalem. Du bist der Gott, der Hoffnung schenkt. Wir danken dir dafür. Amen. Und ich lade euch jetzt ein,